HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider, hallo. Günstig mit Bus und Bahn quer durch Deutschland fahren. Das ging 3 Monate lang mit dem 9-Euro-Ticket. Jetzt ist damit Schluss. Sie haben es vielleicht selbst auch erlebt. Viele Busse und Bahnen waren in den vergangenen 3 Monaten richtig voll. Dafür war die Fahrt aber auch unschlagbar günstig. Für 9 Euro konnte man quer durch ganz Deutschland fahren mit einem einzigen Ticket. Das Angebot kam gut an. 52 Millionen dieser Tickets wurden bundesweit verkauft. Doch jetzt endet diese Aktion. Dann werden Ausflüge und der Weg zur Arbeit für viele wieder teurer. Meine Kollegin Marie-Kathrin Fromm hat die Aktion für uns beobachtet und zieht eine Bilanz, wie das 9-Euro-Ticket bei uns in Hessen angenommen wurde und wie es jetzt weitergeht.
Am Frankfurter Hauptbahnhof ist wieder richtig viel los. Die große Bahnhofshalle ist voll von Menschen mit Koffern und Gepäck im Schlepptau. Seit Beginn der Corona-Pandemie hatten viele Leute Busse und Bahnen eigentlich gemieden, bis das 9-Euro-Ticket kam. Das hat die Fahrgäste überzeugt, doch wieder häufiger öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder mal auszuprobieren. Ein Fahrschein zum Schnäppchenpreis für alle Öffis, eine klasse Idee, finden diese Nutzerinnen und Nutzer.
Diese Unkompliziertheit innerhalb Deutschlands reisen zu können mit einem Ticket und ich muss nicht jedes Mal in jeder Stadt die Verkehrsbedingungen erst lesen.
Deutschland war so ein bisschen grenzenloser, man war öfters mal an Orten, wo man nicht war.
Vor allem primär war es halt eben eine super Erleichterung, was die Arbeit angeht. Dadurch habe ich ungefähr 450 Euro die 3 Monate gespart.
Das sollte eigentlich auch weiter gefördert werden oder generell die Preise angepasst werden, weil wenn es immer noch günstiger ist, mit dem Auto loszufahren, dann läuft irgendwas schief.
Es war eine super Sache und es ist schade, dass es jetzt nicht mehr weiter fortgeführt werden soll.
In Hessen wurden in den letzten 3 Monaten mehr als 2,5 Millionen Tickets verkauft. Hinzu kommen noch 1 Million Stammkunden, die mit ihrem Jahresabo automatisch das 9-Euro-Ticket nutzen durften und den Differenzbetrag sogar erstattet bekommen. Doch trotz der vielen neu- und wiedergewonnenen Kunden sieht es schlecht aus für ein Nachfolgeticket. Das Problem ist die Finanzierung. Die 9-Euro-Aktion für 3 Monate hat den Bund rund 2,5 Milliarden Euro gekostet, sagt André Kawai, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds RMV.
Dann ist man ganz schnell bei 10 zusätzlichen Milliarden, die man pro Jahr brauchen würde, um dieses Angebot in dieser Form überhaupt weiter zu finanzieren. Die wesentlichen Indizeentwicklungen, die wir noch haben, insbesondere der Energiepreisentwicklung, aber natürlich auch aufgrund der inflationären Entwicklung, auch im Personalbereich. Die kommen natürlich oben mit drauf.
Aufgrund der gestiegenen Energie- und Betriebskosten hat der RMV bereits im Juli die Fahrpreise ordentlich erhöht, um knapp 4%. Wegen der 9-Euro-Flatrate ist das erstmal nicht aufgefallen, aber jetzt bekommen Kunden die höheren Preise zu spüren. Einzelfahrscheine, zum Beispiel in Marburg, Fulda oder Darmstadt, sind 15 Cent teurer geworden. In Wiesbaden sind es sogar 20 Cent mehr. Anders ist die Situation für Fahrgäste beim nordhessischen Verbund NVV. Hier bleiben die Preise erstmal gleich, erklärt Geschäftsführer Steffen Müller.
Die Perspektive in Nordhessen ist im Moment noch stabil, auch wenn wir sehr stark steigende Preise haben. Wir kommen im Moment noch, würde sagen, gerade so zurecht. Auf die nächsten Jahre gesehen ist es ohne einen deutlichen Ruck bei der Finanzierung durch Land und Bund, würden auch wir in Schwierigkeiten kommen. Das hoffe ich nicht.
Die Verkehrsbranche und die Länder wollen deshalb mehr Geld vom Bund. Sie wollen zusätzliche 1,5 Milliarden Euro im Jahr, um den ÖPNV zu finanzieren und auch auszubauen. Denn nur so könne man neue Kunden gewinnen und auch halten.
Das 9-Euro-Ticket, der Tarif, ist nur eine Säule von mehreren. Und die anderen sind sehr gutes Angebot, sehr gute Qualität, viel auch im ländlichen Raum. Und das versuchen wir umzusetzen. Und das muss in einem guten Gleichgewicht sein.
Sagt der Geschäftsführer des Nordhessischen Verkehrsverbunds NVV, Steffen Müller, im Beitrag von Marie-Kathrin Fromm. Sie hat für uns eine Bilanz gezogen zum 9-Euro-Ticket und uns einen Ausblick gegeben, wie es weitergeht im Bus- und Bahnverkehr. Das 9-Euro-Ticket, das ist jetzt also Geschichte und noch etwas endet zum Ende dieses Monats. Der Tankrabatt, der war ja eingeführt worden, um uns Bürgerinnen und Bürger wegen steigender Energiepreise vorübergehend zu entlasten. Auch mit dieser Aktion ist jetzt also Schluss. Experten sind sich sicher, die Preise für Benzin und Diesel, die dürften mit dem Ende des Tankrabatts wieder deutlich steigen. Wann und wie sehr, das ist aber noch unklar. vielleicht ja jetzt schon. Das wollte hr-Info-Reporterin Nina Michalk wissen und ist für uns am letzten Tag des Tankrabatts an eine Tankstelle nach Bad Vilbel gefahren. Da hat sie das Geschehen so ein bisschen beobachtet und dann haben wir sie vor dieser Sendung gefragt, wie hoch denn der Andrang ist.
Der Andrang ist immens. Es gab hier richtiges Verkehrschaos. Es gibt hier 14 Zapfsäulen, das ist eine ziemlich große Tankstelle. Mhm. Und an jeder haben 4 bis 5 Autos gestanden. Jetzt sind es auch schon wieder 3. Es ist hier ein stetiges Kommen und Gehen. Ein Tanklaster war auch schon da. Ich habe zumindest mal gefragt, er durfte mir jetzt nicht offiziell was sagen, aber ob er aus Not hier ist. Er sagte, nee, regulär. Aber ich habe mich natürlich umgehört. Die meisten Autofahrer, die haben mir gesagt, ja, wir sind auf jeden Fall gekommen, um schnell nochmal das Auto voll zu machen. Man muss sagen, hier die Hessol-Tankstelle ist sowieso beliebt. Die liegt gut. Und hier sitzt es immer 2 bis 3 Cent günstiger, der Liter. Und eine ältere Dame, die ist sogar extra aus Frankfurt gekommen. Mhm. In der Hoffnung, sagte sie mir, dass sie hier nochmal einen letzten guten Spritschnapp macht.
Wenn jetzt der Tankrabatt wegfällt, dann bedeutet das, da fallen steuerliche Vergünstigungen weg. 17 Cent für den Liter Diesel und 35 Cent für Super E10. Wir haben unsere Reporterin gefragt, wie blicken die Leute an der Zapfsäule in die Zukunft?
Also definitiv mit Unbehagen, aber man muss dazu sagen, die Preise sind seit mindestens Mittwoch schon ordentlich gestiegen. Der Fahrer vom Tanklastwagen, der hat mir erzählt, dass er an einer Tankstelle wohnt und zugucken konnte, wie die Preise langsam hochgingen. Er meinte, die sind jetzt so 15 bis 20 Cent, ist der Liter schon teurer. Und ein Autofahrer hat auch gesagt, dass er im Vergleich zu vorgestern jetzt schon wieder 30 Euro mehr zahlt für eine Tankfüllung. Und interessant ist ja auch immer der Blick auf diese börsenartige Tafel. Als ich kam und extrem viele Menschen hier getankt haben. Da war der Diesel bei 2,07 Euro und Super bei 1,88 Euro. Jetzt sind beide um 6 Cent gefallen.
Wie geht's jetzt weiter? Dazu nochmal Nina Michalk.
Also der Tankstellenleiter, der durfte sich nicht äußern, aber okay. Der ADAC und die freien Tankstellen, die haben es schon getan. Die freien Tankstellen, die rechnen mit einem deutlichen Preisanstieg. Irgendwo muss ja dieser Steuernachteil dann sozusagen wieder hin. Der ADAC sagt, es lässt sich nicht ganz abschätzen, weil es einfach eine Mischung geben wird. Die Preise seien jetzt eh schon unterschiedlich. Und manche Tankstellen, die konnten einfach günstig einkaufen. Die haben ja auch den Steuererlass bekommen. Andere haben anfangs noch teuer eingekauft und die müssen die Verluste vielleicht jetzt irgendwie wieder reinholen. Und natürlich kommt auch für die Tankstellen erschwerend hinzu, dass die Transportkosten durch Krieg, Niedrigwasser und so weiter momentan ja auch sehr hoch sind.
Der Tankrabatt endet, deshalb wird es wieder teurer an den Tankstellen. Eindrücke und Einschätzungen von dort waren das von Nina Michalk. Stellen Sie sich vor, ein hessischer Mitarbeiter einer Hilfsorganisation kommt vom Auslandseinsatz nach Hause und bekommt nach ein paar Tagen Fieber. Das könnte ein tödliches Virus sein, Ebola oder Lassa zum Beispiel. Zugegeben, ein Horrorszenario, aber das kommt eben vor. Damit es kein Horror wird, gibt es für solche Fälle bei uns in Hessen ein Kompetenzzentrum für hochpathogene Infektionserreger an der Uniklinik in Frankfurt. Dort wird aktuell der Ernstfall geprobt und mein Kollege Frank Angermund war bei einer solchen Übung dabei. Wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt, wie muss man sich das denn vorstellen? Helfer in Schutzanzügen im Einsatz, ähnlich wie im Kino?
Original. Es ist wie im Science-Fiction-Film oder im Katastrophenfilm. Das sind Schutzanzüge von Kopf bis Fuß, inklusive so einer Art Helm mit Plexiglas-Sichtschutz. Die sind in verschiedenen Farben, damit man auch weiß, wer wohin gehört. Also es gab sie in Blau, das sind die Ärzte auf dem Rettungswagen, in Gelb die im Krankenhaus und orangefarben waren die Helfer, die so zur Hand gegangen sind. Und das Ganze, damit auch diese Helfer und Ärzte überhaupt nicht mit einem möglichen Virus in Kontakt kommen, sind gebläht. Schutzanzüge hergestellt oder entwickelt besser von der Frankfurter Feuerwehr und vom Frankfurter Gesundheitsamt.
Diese Übung, die soll ja auf den Ernstfall vorbereiten. Wir haben unseren Reporter gefragt, wie läuft so ein Einsatz denn in echt ab?
Naja, du hast dieses Szenario geschildert. Der Mitarbeiter einer Hilfsorganisation kommt nach Hause und nach 5 Tagen denkt er Fieber und weiß natürlich, da kann was Schlimmes sein, informiert das Gesundheitsamt und die schlagen Alarm. Die informieren die Frankfurter Feuerwehr, denn das Kompetenzzentrum, das du genannt hast, für hochpathogene Infektionserreger, ist hier in Frankfurt an der Uniklinik, ist zuständig für das Saarland, für Rheinland-Pfalz und Hessen. Und zunächst wird das Gesundheitsamt die Feuerwehr informieren, denn die haben einen speziellen Infektionsrettungswagen und dann wird das Uniklinikum informiert, damit die eine Sonderisolierstation herrichten. Wird der Patient abgeholt in diesen Schutzanzügen. Deswegen übt man das auch, weil das ein bisschen schwieriger ist, sich darin zu bewegen und alles. Und dann holt man den Patienten zu Hause ab, bringt ihn hierher, schickt ihn auf die Sonderschutz-Isolierstation und dann kann es ja noch Leute geben, die mit ihm Kontakt haben. Auch die werden ausfindig gemacht und dann hier ins Krankenhaus gebracht.
Wie werden Fahrzeuge und Helfer anschließend eigentlich desinfiziert? Das muss ja ein großer Aufwand sein. Dazu nochmal Frank Angermund.
Das ist ein großer Aufwand. Wir haben das hier sehen können, wie das mit den Schutzanzügen funktioniert. Also diese Ärzte steigen in ihren Schutzanzügen noch in so eine Art Mülltüte, so eine durchsichtige Mülltüte, damit alles, was anschließend passiert, in der Mülltüte und nicht auf dem Boden landet, dann werden die abgesprüht, die werden abgewaschen mit Desinfektionsmitteln und diejenigen, die das machen, die haben eine Eieruhr dabei, um zu sehen, wann genau 5 Minuten rum sind, damit das Desinfektionsmittel auch einziehen kann. Und anschließend, wenn die dann irgendwann endlich desinfiziert sind, werden diese Anzüge mit so einer echt schweren Schere aufgeschnitten und die Rettungswagen, die werden natürlich geputzt, aber die Feuerwehr Frankfurt kann auch, wenn es denn wirklich ein schlimmes Virus war, ein spezielles Gas in diesen Rettungswagen einleiten und dann ist der auch dekontaminiert, damit gar nichts übrig bleibt. Und so ein Rettungswagen, den muss man sich übrigens vorstellen, das ist nicht ein normaler Rettungswagen, der sieht aus wie ein LKW. Und dieser Rettungswagen, der ist quasi hinten drauf als Auflieger und den kann man komplett absenken und hochfahren per Hub.
Frank Angermund war das. Er hat berichtet vom Kompetenzzentrum für hochpathogene Infektionserreger an der Uniklinik in Frankfurt. Dort wird gerade der Ernstfall geprobt. Sie hören HR Info, der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Und in dieser Sendung haben wir ja gesprochen über das Ende des 9-Euro-Tickets, über das Ende des Tankrabatts und jetzt kommen wir zu noch einem Ende, zum Ende der Karriere von Tennisprofi Andrea Petkovic. Die Darmstädterin hatte vor Beginn der US Open in New York ja erklärt, das wird ihr letztes großes Turnier. Und da ist sie direkt in der ersten Runde ausgeschieden. Immer wieder ist sie danach in Tränen ausgebrochen und hat sich dann verabschiedet von der großen Tennisbühne. Mit dabei Tim Brockmeier aus der HR Info Sportredaktion.
Rund 2 Stunden nach dem Match, nach dem letzten ihrer Karriere, konnte sie schon wieder ein paar Späße machen.
Am allermeisten Angst habe ich, dass ich meine Figur nicht behalten kann.
Unmittelbar nach dem gegen die Schweizerin Bencic verlorenen Spiel sah das noch ganz anders und alles andere als nach Spaß aus. Beim Winken ins Publikum und einem gehauchten Thank you in Richtung der Fans, die auf Platz 7 der US Open-Anlage Petco Petco skandierten, liefen bei Andrea Petkovic die Tränen und das nicht das erste Mal dieser Tage.
Die letzten Tage waren katastrophal, emotional gesehen. Ich habe 5 Tage ganz schlecht trainiert, immer wieder in Tränen ausgebrochen. Dann auch nachmittags einfach mal so 2 Stunden geholfen. Also wirklich so klassisch so ein Trauerprozess durchgegangen.
Zu groß einfach die Liebe zu ihrem Sport, zu groß der Verlust, diesen Sport jetzt sein zu lassen. Nach 16 Jahren Profikarriere fast ihr halbes Leben. Gegen die Olympiasiegerin Belinda Bencic lieferte Petko zuvor nochmal ein richtig gutes Matchup. 3 Sätze, eine knappe Niederlage. Alles andere als Rentnerin im Tennis von Petko.
Mir war das wichtig, dann auch Schluss zu machen, wenn ich noch ein gutes Match wie heute gegen eine Top-20-Spielerin spielen kann und nicht dann noch so auf dem Krückstock irgendwie versuche, mich mit der Lust der Verzweiflung an alles festzukrallen.
Krückstock war aber in den letzten Monaten insgesamt dann doch einfach zu oft und zu viel. Adduktoren, Rücken, Ellenbogen.
Ich habe die letzten 3-4 Wochen fast nur mit Schmerzmitteln trainieren können.
Und so reifte bei ihr in den letzten Wochen eben die Entscheidung, Schluss zu machen, trotz aller Liebe zu dem Sport, dem sie so viel gab und der ihr so viel gab. Erfolge, 7 Titel insgesamt, Karrierehöhepunkte, Halbfinale bei den French Open 2014 und jede Menge Erinnerungen.
Ganz besonders lieb gewonnen hatte ich die Fed Cup-Momente, die Billie Jean King-Momente, die Momente im Team, einfach weil wir, glaube ich, als Generation das deutsche Tennis wirklich geformt haben.
Kerber, Görges, Lisicki, Petkovic, keine Frage, die Gesichter des deutschen Tennis der letzten knapp 20 Jahre. Das ist Vergangenheit. Für Petko heißt es jetzt auf in eine neue Zeit. Vorher aber erstmal den Abschied vom Profi-Tennis verarbeiten.
Ich bin mal gespannt, ob jetzt die letzten 5 Tage Geheule, ob das war oder ob da nochmal was kommt. Ich glaube schon, dass eine Lehre kommen wird und es schon nochmal ein Prozess sein wird, alles zu verarbeiten.
Nach dem Verarbeiten will sie vielleicht noch ein Show-Event in Europa spielen, um sich dort von ihren Fans zu verabschieden. Sich dann dem Schreiben widmen, noch stärker als bisher. Sie arbeitet gerade an ihrem 2. Buch. Bis Ende des Jahres soll es fertig sein. Auch in ihren Job als Fernsehmoderatorin will sie nur noch mehr Zeit investieren. Der smarten, kreativen, lustigen.
Ich will ja niemals nie sagen, aber generell war das schon mein letztes Match meiner Karriere.
Und vielseitig interessierten Andrea Petkovic wird es nicht schwerfallen, neue Aufgaben zu finden. Dem Tenniszirkus wird sie fehlen. definitiv.
Sagt Tim Brockmeier. Er hat berichtet über das Karriereende von Tennisprofi Andrea Petkovic aus Darmstadt. Und Ende ist das richtige Stichwort, denn das war er. Der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Sie finden uns täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.